Übersetzung meiner Predigt haben möchte, der kann wie immer gerne den QR-Code scannen. Der 31.12.2024. Wir dachten, es wird ein Silvester wie jedes andere. Wurde es aber nicht. Meine Frau wachte morgens auf und war über Nacht irgendwie sehr plötzlich sehr krank geworden. Also sie war äußerst schwach, sie war kurzatmig, sie hatte einen Druck auf der Brust, den sie so nicht kannte. Und das macht uns Angst. Wir haben uns gefragt, was das ist und erst mal gedacht, okay, ist bestimmt irgendwie eine heftige Bronchitis, ein Infekt oder dergleichen. Aber 3 Tage später sah es genauso aus. Es war immer noch alles genau gleich. Sie war so schwach, dass sie, wenn man so will, vom Schlafzimmer in die Küche schon völlig außer Atem kam. Und nach 3 Tagen gingen wir zum Arzt und der hat sie sofort ins Krankenhaus überwiesen. Und wir gingen in die Notaufnahme und es wurden Tests gemacht und es wurden zum Glück sofort lebensbedrohliche Diagnosen ausgeschlossen. Aber es begann für uns an diesem, ich glaube der 3. Januar war es dann, eine Odyssee von 6 Wochen mit mehreren Notaufnahmenbesuchen, mit mehreren Wochen Aufenthalt im Krankenhaus. Das Ganze mit einem 6 Monate alten kleinen Mädchen. Und die ganze Zeit über ging es Anni richtig schlecht. Und die ganze Zeit über wussten wir nicht, warum. Die Ärzte machten Test nach Test nach Test nach Test. Und jeder Test ergab, alles in Ordnung. Kein Problem. Aber meine Frau lag in diesem Krankenbett und es ging ihr richtig dreckig. Und sie war super schwach. Und ich kann euch sagen, zeitgleich in dieser Krankheitszeit haben wir in Leverkusen angefangen, wöchentliche Gottesdienste zu feiern. Vorher waren es 2 wöchentliche Gottesdienste. Und ich habe gehadert mit Gott. Ich habe gesagt, warum gerade jetzt? Jeden Sonntag sollte ich predigen, während ich im Krankenhaus schlief. Ich habe im Krankenhaus meine Predigten geschrieben. Und ich habe sonst nicht wirklich viel auf die Kette gekommen. Ich habe gehadert mit Gott. Ich hab gebetet, aber ich habe gefragt, ich habe gewartet, ich war wütend und ich habe nicht verstanden. Und ich war ja nicht mal der, dem es schlecht ging. Und glücklicherweise, nach 6 Wochen, löste sich das Ganze wie in Luft auf. Denn wir fanden die Ursache, warum es meiner Frau so schlecht ging. Und als diese Ursache gefunden war, da ging es innerhalb von ein paar Tagen wieder sehr, sehr gut. Und dafür bin ich total dankbar. Aber oft ist es ja nicht so. Oft findet sich kein Zaubermittel. Oft wird es eben nicht so wieder gut. Leid bringt uns ins Wanken. Leid rüttelt an uns. Es lässt uns umfallen und man versteht nicht. Und gleichzeitig ist das, was uns Menschen zu Menschen macht, das, was Menschen von Tieren unterscheidet, die Tatsache, dass Menschen Fragen stellen. Warum? Warum? Das ist wahrscheinlich eine der menschlichsten Fragen, die es gibt. Warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Warum gibt es da draußen so viel Leid? Und dieses Leid da draußen, das ist riesig, das ist vielseitig, das ist umfassend, das ist furchtbar, das ist ungerecht. Krieg, Gewalt, Katastrophen, Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in Thailand gab es ein furchtbares Erdbeben mit über 1000 Toten. Und wir stellen die Frage, warum? Aber immer wieder wird Leid persönlich. Es ist nicht nur da draußen, es kommt uns ganz, ganz nah. Wir erleben ernste und vielleicht chronische, vielleicht psychische, sehr einschränkende, vielleicht sogar tödliche Erkrankungen. Wir erleben Verlust, wir erleben Tod, wir erleben Ungerechtigkeit, wir erleben Armut, Sucht oder Abhängigkeit, wir erleben, wie Beziehungen zerbrechen, wir erleben Gewalt, Missbrauch, furchtbare Dinge. Und entweder ist es so, dass wir selber leiden oder dass wir mitleiden. Und eine Sache ist sicher, in diesem Leben, jeder leidet irgendwann. Das ist eine traurige Wahrheit. Und gleichzeitig ist es ein Thema, das, womit wir uns allgemein sehr schwer tun. Da reden wir nicht gerne drüber. Das verschweigt man lieber. Das macht man alleine mit sich aus. Man redet lieber über die schönen Dinge im Leben. Aber gerade weil es uns alle betrifft, gerade weil wir alle irgendwann leiden, müssen wir ganz dringend darüber reden, weil Leid allgegenwärtig ist. Ich glaube, wir brauchen ein sehr realistisches Verständnis von Leid und wir brauchen einen guten und robusten Umgang mit Leid. Etwas, das uns nicht nur intellektuell oder philosophisch weiterbringt, sondern das uns auch tief in uns, seelisch, emotional überzeugt und tragen kann. Wir brauchen einen Umgang mit Leid, der einerseits wahr ist und der andererseits tragen kann. Und danach wollen wir suchen. Und ich starte heute mit euch in eine neue Predigtserie. Und diese Predigtserie heißt Hoffnung in rauen Zeiten, wie wir gut mit Leid umgehen können. Und eine solche Predigt zu halten, kann ich euch sagen, ist keine leichte Aufgabe. Sie vorzubereiten ist keine leichte Aufgabe. Und ich muss euch jetzt schon sagen, dass ich bei weitem nicht alles ansprechen kann und vertiefen kann, was ich gerne ansprechen und vertiefen wollen würde. Aber vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir, dieser junge Pastor, was hat er schon erlebt in seinem Leben? Was qualifiziert ihn überhaupt dafür, über so ein Thema zu sprechen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich all den Fragen und all den Geschichten hier im Raum gerecht werden kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass gerade für diejenigen unter uns, die mitten in einer leidvollen Situation stecken, dass es unheimlich schmerzhaft ist, über diese Dinge nachzudenken. Aber ich glaube, wenn es dir gerade so geht, dass du hier genau richtig bist, auch wenn es vielleicht etwas wehtun kann. Und mir ist durchaus bewusst, dass Theorie, Fakten selten eine gute Antwort sind auf das, was ein Mensch gerade an Leid erlebt. Es braucht viel, viel mehr als das. Aber dennoch, auch wenn all diese Dinge so im Raum stehen, müssen wir darüber reden. Und ich spreche mal das aus, was viele denken, aber was man eben ungern sagt. Warum lässt Gott all das zu? Wenn Gott wirklich gut ist, warum gibt es dann all dieses Leid und all das Böse auf der Welt? Woher kommt das, wenn er doch alles geschaffen hat? Und wo ist Gott in all dem Schmerz? Wo ist Gott in meiner Krankheit? Wo ist Gott in meinem Verlust? In meiner Verletzung? Warum hat er das zugelassen in meinem Leben? Warum heilt er mich nicht? Dass er manchmal heilt, und das glauben wir, macht das Ganze ja eigentlich nur noch schlimmer. Warum hat er diese Person geheilt und mich nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Bin ich ihm nicht wichtig genug? Liebt er mich nicht? Ein bekannter Religionskritiker hat das mal folgendermaßen formuliert, David Hume, schon ein paar Jahrhunderte tot. Er sagte Folgendes: Wenn Gott will, aber nicht kann, ist er dann ein schwacher Gott? Und wenn Gott kann, aber nicht will, ist er dann kein liebender Gott? Und wenn Gott will und kann, aber nichts passiert, was sagt das denn dann über ihn? Was ist das für ein Gott? Man kann diesen Gedanken in meinen Augen keinen Vorwurf machen. Hier versucht jemand ehrlich mit dem, was er wahrnimmt, zu ringen. Er ist ziemlich ehrlich. Er spricht das aus, was er denkt. Er versucht einzuordnen. Er versucht etwas zu verstehen, das er nicht sehen kann. was er nicht greifen kann. Er versucht, das, was über Gott geglaubt wird, mit dem zu verbinden, was er selbst erlebt. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Und man kann ja durchaus die Frage stellen, ist man nicht ohne Gott vielleicht besser dran? Wenn man das alles nicht versteht, wenn Gott gar nicht so handelt, wie man denkt, dass er handeln sollte, ist man dann ohne Gott nicht besser dran? Vor allem, wenn es um Leid geht? Man könnte die Frage auch anders stellen. Macht Atheismus nicht alles leichter? Das würde ja dann bedeuten, kein Gott. Also ist eigentlich alles, was wir mal wahrnehmen, eigentlich nur pure Chemie und Biologie. Wir sind alle Zufälle und Physik, Entschuldigung. Und Physik. Wir sind alle Zufälle. Wir sind einfach nur Berge von Molekülen, die halt irgendwie zufällig aneinander kleben und die zufällig bestimmte Funktionen haben. Und dieser Berg von Molekülen, der mag vielleicht Leid empfinden und das mag diesem Berg von Molekülen vielleicht wehtun, aber es ist eigentlich bedeutungslos. Es gibt keinen Sinn hinter diesem Leid, es gibt auch keine Gerechtigkeit. Das ist letzten Endes alles nur Chemie in deinem Körper. Ist halt so. Die Lösung des Atheismus besteht darin, einfach zu akzeptieren. Und weil das kein so schöner Lebensrahmen ist, ist die Lebensformel unserer Gesellschaft nicht einfach nur die des Atheismus, sondern zu dieser atheistischen Grundlage, wo man merkt, irgendwie es fehlt an Sinn und es fehlt auch an Umgang mit Leid, man ein paar Dinge hinzugefügt, nämlich die Idee davon, dass wir immer Fortschritte machen und die Idee davon, dass der Sinn des Lebens darin besteht, dass wir einfach immer glücklich sind. Die Suche nach Glück steht in unserer Gesellschaft im Mittelpunkt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber ganz oft so, wenn man so Smalltalk macht mit irgendwelchen Leuten, dann gibt es so Floskeln wie, ach ja, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Mhm. Oder Hauptsache es macht dir Spaß. Oder Hauptsache es erfüllt dich. Also finde ich alles gut, ja, gesund sein ist gut, glücklich sein ist auch gut und so. Aber das mit der Hauptsache finde ich spannend. Ist das die Hauptsache? Man glaubt irgendwie, alles wird auch mit der Zeit besser. Ja, wir werden immer älter, die Lebenserwartung steigt. Es gibt irgendwann keine Krankheiten mehr. Wir können alles besiegen, Krebs, AIDS, alles Mögliche. Aber gleichzeitig ist spannend, wie unsere Gesellschaft mit Leid umgeht. Denn auf Leid hat sie eigentlich keine gute Antwort. Die Antwort auf Leid ist die, dass man es einfach versucht auszublenden. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Altersschwäche und Leid und Tod in unserer Gesellschaft möglichst weit ausgeblendet wird? Dass es Altersheime gibt, wo Menschen letzten Endes ihren Lebensabend verbringen? Es passiert nicht in der Mitte der Gesellschaft, es passiert auch selten im Familienkontext. Es passiert irgendwo weit außerhalb davon. Wenn du krank bist, dann gehst du ins Krankenhaus, da sammelt man die Kranken. Was da so passiert, da geht es drunter und drüber. Aber das findet nicht in unserer Mitte statt. Und wenn wir es nicht ausblenden können, dann lenken wir uns ab oder betäuben uns. Zum Beispiel durch Urlaub oder durch Shoppen oder durch Alkohol oder durch andere Rauschmittel, durch Binge-Watchen, Social Media. Es gibt so viele Wege, wie wir aus dieser Realität, in der wir uns befinden, wo wir Schmerz und Leid wahrnehmen, aussteigen können in irgendeine andere Welt. Die Lösung hier lautet also, Leid am besten einfach ausblenden. Nicht dran denken. Und solange alles glatt läuft, scheint dieses Weltbild auch gut zu funktionieren. Oder? Wenn man gerade nicht krank wird, wenn man gerade niemanden verloren hat, wenn die Beziehung in Ordnung ist, dann klappt das doch ganz gut. Der Punkt ist, ihr Lieben, so sieht die Realität nicht aus. Die Realität sieht so aus, dass wir alle entweder gerade leiden oder leiden werden. Das ist Fakt. Irgendwann läuft es garantiert mal nicht glatt. Und ich würde Folgendes urteilen. Die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft mit Leid umgehen, die ist nicht realitätstauglich. Zu meiner Realität passt sie nicht. Zu meinen 6 Wochen im Krankenhaus passt sie nicht. Und deswegen ist sie für mich auch ehrlich gesagt nicht brauchbar. Das ist nicht realitätsnah. Ich glaube, wenn wir uns die christliche Perspektive ansehen, dann ist man mit Gott nicht einfach nur besser dran, sondern es lässt sich umfassende Hoffnung in den Tälern des Lebens finden. Es lässt sich in den tiefsten Tälern des Lebens sogar Begegnung mit Gott finden. Aber der Reihe nach. Ich finde, Gott ist uns eine Antwort schuldig. Wie kommt dieses Leid überhaupt zustande? Warum lässt Gott es zu? Und da finden wir eine klare Antwort aus christlicher Sicht. Gott, er hat uns Menschen als Gegenüber erschaffen, als sein Bild, als Menschen, die einen freien Willen haben, die die Liebe Gottes erwidern oder ablehnen können. Und die Entscheidung der Menschen, das kennen wir aus den ersten Seiten der Bibel, ist eine Loslösung von Gott. Eine Entscheidung dazu, eigene Wege zu gehen, sich vom Willen Gottes abzukapseln. Und diese Loslösung, das fällt uns vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, hat kosmische Auswirkungen. Was meine ich mit kosmisch? Es hat Auswirkungen, die alles in unserer Realität betreffen. Nicht nur uns, sondern auch die Welt, die uns umgibt. Die allgemeine Harmonie, könnte man sagen, die Gott ursprünglich mal geschaffen hat, sie ist zerstört, sie ist gestört. Und warum? Weil der Mensch beginnt, sich um sich selbst zu drehen. Der Mensch war ursprünglich mal als ein Bild geschaffen, das auf Gott hinweisen sollte. Ein Bild, das auf Gott hinweisen sollte. Ein Bild von Gott, was anfängt, sich um sich selbst zu drehen. Wozu neigt das? Es neigt dazu, sich selbst für Gott zu halten. Das heißt, wir haben 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde, 8 Milliarden Bilder von Gott, die eine unglaublich krasse Tendenz dazu haben, sich selbst für Gott zu halten. Das bedeutet, zu denken, dass ich alles in diesem Leben um mich drehen muss und dass du garantiert nicht so wichtig bist wie ich. Und das ist die perfekte Voraussetzung dafür, dass auf dieser Welt verdammt viel schief geht. Das führt zum Kampf zwischen Menschen und Menschen und es führt auch zum Kampf zwischen Mensch und Natur und Natur und Mensch. Und jetzt kann man ja die gute Frage stellen und sagen, wenn Gott das doch alles wusste, warum in aller Welt schafft er dann so eine Welt? Warum schafft er eine Welt, in der solche Möglichkeiten existieren, wenn er doch ein Gott voller Liebe ist? Oder ist doch eine gute Frage. Hat er da falsch kalkuliert oder was hat er gemacht? Ich glaube, und das ist ein Behelfsbild, ja. Ich glaube, Gott hat diese Welt genau aus demselben Grund geschaffen, wie meine Frau und ich in dieser Welt auf die Idee kamen zu sagen, wir möchten gerne ein Kind bekommen. Und wisst ihr, ich bin jetzt 34 Jahre alt. Ich habe schon ein paar Mal Zeitung gelesen. Und ich habe auch schon ein paar Mal Fernsehen geguckt. Ich weiß, was auf dieser Welt alles passieren kann. Und trotzdem kommen wir auf die Idee, ein Kind zu zeugen. Ist das nicht völlig verantwortungslos? Egal, wie sehr wir uns anstrengen werden, meine Frau und ich, wir werden nicht verhindern können, dass unsere Tochter Schmerzen erfährt. Wir werden nicht verhindern können, dass sie Leid erfährt. Hat uns dieser Gedanke im Vorfeld davon abgehalten zu sagen, ja, dann kriegen wir lieber gar kein Kind? Nee. Wisst ihr warum? Die Möglichkeit, sie zu lieben und die Möglichkeit, von ihr geliebt zu werden, das war uns wichtiger, als dass sie gar nicht existiert, damit sie kein Leid erfährt. Und ich meine, ich kann das ja jetzt endlich sagen, weil ich ein Kind habe, wenn du in die Augen von einem 7 Monate alten Mädchen guckst, was dich angrinst, das macht alles wett. Das ist der Himmel auf Erden, richtig. Und das ist mehr wert. Oder wie soll ich das sagen? Das ist es mir wert, mit ihr auch durch die Täler ihres Lebens zu gehen. Was ich sagen möchte, ist, Liebe kalkuliert nicht, sondern Liebe riskiert. Liebe riskiert Freiheit, sie riskiert Offenheit, sie riskiert Möglichkeiten. Nur dann kann sie Liebe sein. Sie schafft sozusagen einen freien Raum. Und in diesem freien Raum, da kann und soll Schönheit und Freude sichtbar werden. Aber genauso kann dort natürlich auch Schmerz und Leid sichtbar werden. Und die Bibel benennt diesen Schmerz. Sie schweigt nicht. Sie blendet ihn nicht aus. Sie sagt nicht, nee, geh lieber auf Insta oder so. Die Bibel benennt diesen Schmerz und zwar schonungslos, echt, ungeschönt, völlig realistisch. Da wird gar nichts ausgeblendet, im Gegenteil, da geht es so richtig tief rein. Und es ist keine philosophische Abhandlung für die besonders Intellektuellen unter uns. Nee, nee, die Bibel bildet genau diese Spannung ab, von der wir die ganze Zeit reden. Glauben und doch leiden. An einen guten Gott glauben und doch in dieser Welt sein und Schmerzen erfahren. Auf der einen Seite lesen wir solche Texte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg? Hörst du denn mein Schreien nicht? Ganz bekannter Bibeltext. Oder hier in Habakuk. Wie lange schreie ich schon zu dir, Jahwe? Doch du hörst mich nicht. Ich rufe Hilfe und Gewalt, doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen? Warum schaust du dem Verbrechen zu? Kann man noch ehrlicher mit Gott reden? Ich glaube nicht. Es gibt ein ganzes Buch, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, das am seltensten gelesene Buch der Bibel, behaupte ich. Und zwar das Buch der Klagelieder. Hast du das schon mal durchgelesen? Das ist Horror. Das ist grausam. Und es ist verdammt ehrlich. 5 Kapitel lang. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, da steht dann sowas wie, selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Oder Gott ist der Vater der Barmherzigkeit und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir die ermutigen können, die irgendwie bedrückt sind. Weil Gott uns seinen Trost geschenkt hat, können wir andere trösten. Wir stellen fest, diese Spannung, die Bibel stellt diese Spannung dar, sie löst diese Spannung nicht auf. Wenn du die Bibel liest, gibt es keinen easy way out. Die Bibel legt dir diese Spannung auf. Aber Gott lässt sich da nicht lumpen. Er wird selbst Mensch und er steigt selbst mitten hinein in diese Spannung. Und auch er blendet nichts aus. Er redet nichts schön, im Gegenteil. Zitat Jesus, in dieser Welt habt ihr Angst. Das Wort, was hier im Griechischen für Angst steht, ist eigentlich viel, viel größer als das, was wir unter Angst verstehen. Da könnte man auch hinschreiben, in dieser Welt habt ihr Probleme. In dieser Welt habt ihr Trübsal, schreiben die alten Übersetzungen, oder Drangsal. In dieser Welt seid ihr herausgefordert. Und spannend ist auch, wie Jesus auf unser Leid und auf unseren Schmerz reagiert. Und zwar so. Jesus sagt nicht, hey, glaub mal stärker. Hey, vertrau einfach. Nein. Jesus ist zutiefst bewegt, wenn er Leid sieht, Er weint, er hat Mitleid, er ist bewegt. Es gibt ein Verb im Griechischen, das ist ein Zungenbrecher, das Verb heißt splanchnizomai. Und dieses Verb heißt, es dreht sich dir die Eingeweide um. Und das lesen wir ab und zu, wenn Jesus auf Menschen trifft, die leiden, es drehten sich ihm die Eingeweide um. So reagiert Gott auf dein Leid. Der ist nicht ganz weit weg, der flattert nicht irgendwo, der ist mittendrin und er fühlt mit. Er ist berührt, er ist getroffen. Und Jesus ist auch nicht jemand, der nur darüber redet und der mitfühlt, sondern der auch selbst Leid erfährt. Es gibt diese bekannte Stelle, wo er im Garten Gethsemane ist, wo er genau weiß, es erwartet ihn die Kreuzigung. Und wir lesen Folgendes. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu seinen Jüngern, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Das ist Leid. Die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und wacht mit mir. Der ging noch ein paar Schritte weiter und warf sich nieder, das Gesicht auf dem Boden und betete, mein Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorbei. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Über diese Bibelstelle könnte man eine ganze Predigtserie machen. Was ich besonders hervorheben möchte hier, Jesus schafft Raum für seine Gefühle. Er schafft einen Raum, wo diese Angst hochkommen darf, wo er sie verbalisiert, wo er seinen Jüngern gegenüber sagt, was er wirklich fühlt und wo er letzten Endes auch zu seinem Vater im Himmel ganz klar sagt, was er wirklich fühlt. Er geht damit zu Gott. Er behält das nicht für sich. Aber interessant ist, dass er Gott keinen Vorwurf macht. Und schließlich stellt Jesus sich mitten hinein in unser Leid. Er identifiziert sich absolut mit unserem Leid. Und schon Jesaja, der Prophet im Alten Testament, hunderte Jahre vorher, er schrieb über Jesus, über diese Identifikation. Und er schrieb Folgendes, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünde zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Christus wurde verlassen. Er wurde verraten, er wurde isoliert, er wurde verspottet und bloßgestellt, er wurde gefoltert und gequält und grausamst hingerichtet. Gott weiß, wie sich Schmerzen anfühlen. Gott weiß, wie sich Schmerzen anfühlen. Egal, ob das auf einer emotionalen Ebene ist, auf einer körperlichen Ebene, Gott weiß, wie sich Schmerzen anfühlen. Wenn er mitleidet, leidet er wirklich mit. Er weiß, was das bedeutet. Das Kreuz von Jesus ist ein Ort, an dem sich die Geschichte verändert. Und wisst ihr, was dort auch passiert? Eine Nuance dessen ist folgende. Das Kreuz ist der Ort, wo zum ersten Mal Schmerz einen Sinn bekommt. Das ist kein sinnloser Schmerz. Christus leidet dort für etwas. Sein Schmerz ermöglicht etwas. Diese Perspektive ist für unsere Gesellschaft absolut unglaublich, dass Schmerz irgendeinen Sinn haben könnte. Aber der Schmerz, den Jesus hier auf sich nimmt, er verändert alles. Und nur deswegen konnte er sagen, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Sein Schmerz überwindet diese Welt. Sein Schmerz überwindet alles, was kaputt gegangen ist. Und sein Schmerz besiegt Krankheit, Leid und Tod. All das, was diese Welt zu dieser Welt macht. Der Tod konnte ihn nicht halten. Seine Kraft zerschlug die Macht des Todes. Und das schenkt uns Hoffnung, ihr Lieben, die weit über das Diesseits hinausgeht. Es gibt einen Vers, der im Kontext von Leid ganz häufig zitiert wird. Ganz bekannter Vers, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Ich habe ein paar Amen gehört. Das ist eine sehr spannende Stelle. Es kommt nämlich sehr, sehr stark darauf an, in was für einer Situation du diese Stelle liest und hörst. Weil wenn deine Tochter vergewaltigt wurde, dann kannst du das nicht unterschreiben. Das kannst du nicht unterschreiben. Gott will niemals, dass irgendein Mensch vergewaltigt wird. Gott plant nicht, dass Menschen vergewaltigt werden. Mit Sicherheit nicht. Da hört man dann so Sachen wie, ja, das wird schon alles seinen Sinn haben. Gott hat alles wunderbar geplant. Hat er wunderbar geplant, dass Menschen vergewaltigt werden? Spannend, wie passt das zusammen mit einem Gott, der Liebe ist? Nein, Gott plant diese Dinge nicht. Gott plant auch nicht, dass, wir könnten eine lange Liste aufzählen. Das sind alles Dinge, eine Fehlgeburt, eine Vergewaltigung, ein Mord oder dergleichen. Das sind Dinge, die Gott nicht plant, die nicht zu Gottes Plan gehören. Aber Gott kann eben selbst dann, wenn so etwas geschehen ist, auf eine unglaubliche und wundersame Weise etwas Gutes daraus machen. Das ist das, was dieser Vers besagt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben. Vielleicht habt ihr schon mal von der Kunst des Kintsugi gehört. Kintsugi ist eine japanische traditionelle Kunst aus zerbrochener Keramik etwas wunderbar Neues zu machen. Diese Schalen sind zerbrochen und sie werden mit Hilfe von Gold wieder zusammengebaut. Und es sieht wunderschön aus, oder? Aber faktisch ist das eine zutiefst zerbrochene Schale, oder? Es bleiben Scherben. Diese Schüssel ist zwar wieder ganz, aber sie ist auch nicht wieder ganz, oder? Sie ist immer noch kaputt. Diese Spannung bleibt. Das Leid und der Schmerz verschwindet nicht einfach automatisch. Nur weil Gott eingreift und etwas Neues schafft. Unsere Hoffnung, ihr Lieben, ist nicht in dieser Welt. Unsere Hoffnung geht über dieses Leben und diese Welt hinaus. Und ja, wir sind Pfingstler. Wir lieben es, wenn der Heilige Geist wirkt. Halleluja. Wir glauben, dass Gott heute noch wirkt, dass er heute noch heilt, dass er heute Wunder tut. Aber ihr Lieben, ich sage euch eins, das ist nicht meine Hoffnung. Denn Gott heilt nicht immer. Was Gott aber garantiert tun wird, ist etwas vorzubereiten für uns. Eine Zukunft, von der man Folgendes sagt. Vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen und unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Nicht manche Tränen, jede Träne. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Das, ihr Lieben, ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Ja, und diese Zukunft, sie blitzt schon manchmal in unserer Realität auf. Wenn Gottes Geist eingreift, wenn das Königreich Gottes mitten in dieser Welt sichtbar wird. In der Theologie spricht man ganz viel von einem schon jetzt, aber noch nicht. Eine Spannung. Ja, Gott ist schon jetzt in dieser Welt am Wirken, aber es ist noch nicht vollkommen da. Und meine Hoffnung liegt in dieser Zukunft, die Gott schaffen wird. Okay. Das war mein letzter Gedanke. Und vielleicht, gerade wenn es dir gerade schlecht geht, dann sagst du, klingt ja alles ganz nett. Sind ja nette Ideen. Aber du weißt nicht, wie es mir gerade geht. Du weißt nicht, in was für einem Tal ich bin. Und wie oft ich schon zu Gott geschrien habe. Nichts kam zurück. Ich glaube, wenn man über sowas predigt, dann muss man das immer irgendwie in Aktion sehen oder erleben. Es reicht nicht, wenn man das theoretisch hört. Und deswegen freue ich mich, dass ich Matti mal nach vorne zu mir einladen darf. Und Matti, komm gerne mal zu mir. Vielleicht kannst du uns die Stühle hochbringen. Ich möchte die Predigt gerne abschließen und ein kleines Gespräch mit Matti führen. Wir warten mal ganz kurz, bis wir uns hier eingerichtet haben, hier oben. Jawohl. Ein Mikro bräuchten wir noch. Perfekt. Jawohl, das ist an. Setz dich gerne hier hin, Matti. Könnt ihr Matti mit einem Applaus begrüßen? Matti, ich bin total dankbar, dass du dich bereit erklärst, ein bisschen zu teilen, was du erlebt hast in den letzten Jahren. Und vielleicht kannst du einfach mal da anfangen, wo du anfangen willst und ein bisschen was erzählen, was du erlebt hast, was ihr erlebt habt, was vorgefallen ist. Genau, und dann gucken wir mal, wo uns das Gespräch hinführt.
Ja, also 2016 habe ich meinen Job gewechselt, beziehungsweise den Arbeitgeber gewechselt, habe dann dort meine Frau kennengelernt. Das ging alles recht schnell. Wir haben eine gute Zeit gehabt, eine Kennenlernzeit gehabt. Ich durfte sie in die Gemeinde einladen. Ich glaube, das erste Mal, als sie hier war, stand sie im Lobpreis, hat geweint, hat sich direkt geöffnet, hat ihr Leben Jesus übergeben. Und danach ging es total schnell. Wir durften eine Beziehung eingehen. Wir waren 2019 verheiratet und Ende 2020 ist dann unsere Tochter geboren. Alles wirkte bis dahin, alles war wie im Traum, wie geplant, wie vorgestellt, bis wir dann im August 2022 dann die Diagnose Brustkrebs bekommen haben. Erstmal ist die Welt für uns zusammengebrochen. Wir konnten nur ahnen, was uns bevorsteht, was für eine Zeit da kommen wird. Und alles ging total schnell. Wir hatten die ersten Arztbesuche, waren in der Klinik. Erstmal bekamen wir dann ein gutes Gefühl, es ist schnell entdeckt worden und kann man alles gut behandeln. Und so ging direkt die Chemotherapie los. Und am Ende der Chemo stellte sich heraus, dass dieser Tumor einfach gewachsen ist, anstatt kleiner zu werden oder komplett vernichtet zu werden. Weiter ging es mit der OP. Der Tumor wurde entfernt. Wieder waren es gute Zeichen, aber kurze Zeit später wurde ein zweiter Tumor festgestellt, der gewachsen ist. Etwas weiter unten, wo der erste war, Chemo wurde keine mehr gemacht und es ging dann weiter mit Bestrahlung. Und die einzigen, positiven Sachen, wir hatten mehr Tiefen als Höhen, waren eigentlich immer, dass es hieß, okay, keine Knochen, keine Organe sind befallen, bis dann die erste Hirnmetastase festgestellt wurde. Danach wurde sofort bestrahlt. Meine Frau wurde am Kopf dann eine Zeit lang bestrahlt. Zu sehen, was sie alles über sich ergehen lassen musste, wie es ihr ging, ihr Zustand, es war nicht mehr tragbar. Ja, ganz schnell sind diese Metastasen plötzlich gewachsen. Wir waren im Krankenhaus, in der Klinik und im Wartebereich hat man schon gemerkt, die Ärzte haben einen so also komisch angeguckt. Ja, wir ahnten schon, dass da irgendwas nicht gut ist und die Leute wussten genau, wer da sitzt. Ja, wir wurden ins Gespräch gerufen und es wurden weit über 20 Metastasen und es hieß einfach, dass sie, wenn das so weitergeht, wenn das so weiter wächst, sie dieses Jahr nicht mehr überleben wird. Mhm. Ich glaube, das war nicht, sind nicht viele Wochen vergangen und ja, dann ging es, ich glaube, von heute auf morgen total schnell und ist, dann ist sie halt im Krankenhaus an diesen Metastasen, an der Folge von Brustkrebs halt dann verstorben. Mhm.
Danke für das Teilen, für deine Ehrlichkeit. Ich glaube, ich habe dich zu der Zeit so ein bisschen kennengelernt und für dich ging das Leben weiter, aber irgendwie völlig unfassbar. Vater von einer kleinen Tochter und plötzlich auf dich alleine gestellt. Wie hast du diese ersten Monate nach dem Tod deiner Frau erlebt? Was ging in dir vor?
Ja, als erstes die Beerdigung meiner Frau zu planen, hätte ich mir nie vorstellen müssen, dass ich das irgendwann machen muss, beziehungsweise in dem Alter mit dem kleinen Kind. Meiner Tochter zu erklären, dass Mama nicht mehr wiederkommt. Ja, und ja, trotzdem irgendwie weiterzumachen. Ich musste irgendwie arbeiten, ich musste das Kind großziehen. Also das waren jetzt direkt meine Gedanken. Und ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Ich wusste nicht, wie ich das schaffen soll. Und habe dann auch natürlich irgendwann ja, eine Diskussion und ja, einen Bruch mit Gott gehabt. Daraufhin. Ich glaube, viele haben mich weiter gesehen. Ich habe dann den Weg in die Gemeinde gesucht und habe mich zu Hause beschäftigt, habe versucht, die Bibel zu lesen, habe versucht zu beten, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass das alles nicht stimmte und dass ich im Endeffekt offen mit Gott reden musste. Und habe ihm einfach gesagt, dass das so nicht geht mit uns.
Ich habe dich ja in der Zeit so ein bisschen erlebt. Wir haben uns ab und zu getroffen, uns unterhalten. Und ich hatte den Eindruck, dass du richtig mit Gott am Ringen bist. So, du hast nicht einfach gesagt, das war's jetzt. Aber du hast Gott schon sehr, sehr ehrlich gesagt, was Sache ist. Und es hat auch erstmal gedauert für dich, bis du an diesen Punkt gekommen bist, hatte ich den Eindruck. Darf man das überhaupt?
Genau.
Darf man so mit Gott reden? Und von Mal zu Mal merkte ich aber, du wirst ehrlicher vor Gott.
Ja. Ich habe dann gemerkt, dass ich nicht ehrlich vor Gott war, dass das nicht echt war, dass ich nicht zurückbekommen habe, dass es mir nicht geholfen hat und dass ich eine Art Hass und Groll und Wut und Zorn gegen Gott empfunden habe. Dass ich das Ganze nicht verstehen konnte, dass ich nicht wahrhaben konnte, dass das jetzt mein Leben sein sollte. Und so habe ich dann versucht, irgendwie auf eigene Faust mich da irgendwie rauszuholen. Habe dann alles, was so, ja, was Gott betrifft, was Gebet betrifft, ein bisschen vernachlässigt und ja, ich konnte das Ganze nicht mehr.
Irgendwann, als ich den Eindruck hatte, ich weiß gar nicht mehr, was ich Matti sagen soll, wenn wir uns treffen, weil ich merkte ja, er kämpft innerlich und er hat gute Gründe, enttäuscht zu sein von Gott. Irgendwann hast du mich angerufen aus heiterem Himmel und hast mir was erzählt. Erzähl uns mal, was passiert ist.
Ja, ich hatte, ich muss sagen, gute Leute um mich herum. Ich muss sagen, nicht jeder wusste von diesem Zorn und dieses Verhältnis, was ich zu Gott hatte. Und ich hatte ein Treffen mit einem sehr guten Freund und wir unterhielten uns und er erzählte halt auch von Gott und viele positive Sachen. Und es war nicht der Zeitpunkt für mich, diese Dinge zu hören und darauf einzugehen. Aber irgendwie hat mich das dann doch bewegt und ich habe gemerkt, okay, ich komme da nicht alleine raus, auch wenn ich will, auch wenn ich alles versuche, was in meiner Macht ist, egal wie viele Leute um mich herum sind, ich komme da nicht raus. Und habe dann innerlich gedacht, okay, ich muss diesen Weg zu Gott irgendwie jetzt finden, ich muss versuchen, das wieder herzustellen, das wieder aufzubauen. Also habe ich mich danach nach dem Treffen auf den Weg nach Hause gemacht und fing im Auto plötzlich an, einfach zu Gott zu reden. Habe gesagt, Gott, ich würde ja gerne. Mhm. Aber ich weiß nicht wie. Mhm. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, was ich machen soll. Ich brauche dich, aber ich fühlte mich so entfernt wie nie zuvor von Gott. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass wir wirklich von Gott manchmal nur ein ehrliches Gebet entfernt sind. Und als ob Gott plötzlich anwesend wäre, als ob er mit mir im Auto sitzt und wäre, hörte ich wie eine innere Stimme, wie sie zu mir sagt, ich freue mich, wenn du zu mir zurückkommst. Mhm. Ich wusste in dem Moment nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nicht, soll ich anhalten, soll ich aussteigen, soll ich lachen, soll ich weinen, soll ich weiterfahren. Ich konnte damit nicht umgehen. Mhm. Und habe angefangen, wieder den Weg zu Gott zu suchen. Habe angefangen, das Gebet zu suchen, habe angefangen, mich mit Personen zu treffen, habe angefangen, auch Gebet anzunehmen. Und so wurde nach und nach dieses Verhältnis besser. Und ich habe gesehen, dass Gott ein vollkommener Versorger ist. In allem, wo ich mir dachte, wie soll das weitergehen? Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich alleine mit meiner Tochter leben? Wie soll ich sie großziehen? Wie soll ich weiter arbeiten? Wie soll ich alles mit einem Gehalt zahlen? Wie soll ich generell alles machen, was man zu zweit stemmt? Wie soll ich Papa, Mama sein? Wie soll ich das alles machen? Ich kann nicht weniger arbeiten. Ich kann nicht, ich wusste nicht weiter. Ich habe gesagt, okay, wer weiß, ob ich vielleicht die Wohnung halten kann. Vielleicht müssen wir da raus. Was mache ich mit dem Kind? Und plötzlich waren ganz viele Leute um uns herum und unsere Tochter war noch nicht im Kindergarten. Wir bekamen durch eine Bekannte einen Kita-Platz. Mein Arbeitgeber ist mir extrem entgegengekommen. Durch leicht verkürzte Zeiten, durch sämtliche Möglichkeiten, die sie mir angeboten haben. Ganz viel Hilfe bei Papierkram, was man alles erledigen muss. Ganz viel Hilfe, was Betreuung meiner Tochter angeht. In allen Sachen habe ich gesehen, ich habe nichts dafür getan. Mhm. Ich musste mich um nichts kümmern, um nichts sorgen und alles lief plötzlich wie von alleine. Mhm. Alles, wo ich mir dachte, ich kann das nicht tragen, ich schaffe das nicht, hat sich wie in Luft aufgelöst. Und da habe ich gemerkt, okay, Gott ist doch nicht so weit weg. Mhm. Er ist doch da. Und diese Versorgung, die ich brauchte, die im Endeffekt niemand anderes geben konnte, hat er mir dann gegeben.
Mhm. Hammer. Wie ist es heute mit diesen Fragen, die du am Anfang hattest? Wie geht's dir mit diesen Fragen an Gott?
Die erste Frage oder die Frage, die ich mir eigentlich nur gestellt habe, war einfach, warum? Bis ich gemerkt habe, es gibt keine Antwort, die mich zufriedenstellen würde. Es gibt keine Antwort, wo ich sagen würde, ach so, okay, deswegen. Mhm. Jetzt kann ich verstehen, warum das passiert ist. Mhm. Vielmehr hat mich das einfach mit dem Blick auf die Ewigkeit gebracht. Den Fokus auf die Ewigkeit zu setzen, den Fokus darauf, was noch kommt, dass das Beste noch kommt, dass wir leider nichts daran ändern können. dass hier Leid, Schmerz, Trauer, dass wir da durch müssen. Mhm.
Und wenn du hast die Möglichkeit, Menschen, die vielleicht jetzt gerade leiden, zu ermutigen, ihnen was mitzugeben von dir. Was würdest du gerne teilen mit diesen Menschen?
Ich würde jedem als erstes raten und vielmehr auch wünschen, an Gott festzuhalten. Offen mit Gott zu reden. Ich glaube, Gott nimmt dir das nicht übel, wenn du sagst, dass du sauer bist, dass du wütend bist, dass du fragst, warum, und dass du einfach sagst, ich kann nicht, ich schaffe das nicht. Und dass er trotzdem da ist, dass er dich versorgt, dass du, auch wenn du dich als der kleinste Mensch fühlst, du doch extrem wertvoll für ihn bist.
Mhm. Und vielleicht eine letzte Frage, was hat dir geholfen auf diesem Weg, mit dem Leid umzugehen? Was würdest du da sagen? Was wäre vielleicht wichtig für jemanden, der durch so ein Tal geht? Was hat dir geholfen?
Ich glaube, wichtig ist es, auch gute Menschen um sich zu haben. Menschen, die dir zuhören, Menschen, die, mit denen du über Gott sprechen kannst, Menschen, die dich ermutigen, die für dich beten. Das hat mir extrem geholfen. Und wenn ich dann, als ich dann dachte, Gott, diese Last, die du mir gegeben hast, die kann ich auf keinen Fall tragen, das kann ja nicht stimmen, dass wir nur Lasten bekommen oder auch die Lasten tragen können. Da ist mir bewusst geworden, dass wir sie manchmal gar nicht alleine tragen müssen, sondern dass Gott Leute schickt, die mittragen, die Last tragen, die dich als Mensch und in dem Fall auch mich enorm mitgetragen haben.
Matti, ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Lass uns zusammen beten. Lass uns aufstehen und beten. Und ich lade das Lobpreisteam schon mal ein, nach vorne zu kommen. Es ist ungreifbar und unfassbar, was Gott im Leben von Menschen tun kann, die durch Leid gehen. Und von Matti haben wir es gerade gehört. Ich weiß nicht, durch was du gerade gehst, durch was du gegangen bist, was du mit dir rumträgst, aber ich glaube, Gott möchte dir in diesen Dingen begegnen. Er will dich da nicht alleine lassen und er hat dich da auch nicht hineinmanövriert. Es wird gleich Gebetsteams geben, hinten am Banner, hier am Kreuz, vielleicht auch noch hier. Und ich lade dich ein, nutz die Möglichkeit. Lass los, was dich bedrückt. Gib deinem Schmerz Worte. Behalt das nicht für dich. Trag das nicht alleine. Lass dich segnen. Lass für dich beten. Jesus, du weinst mit uns. Da, wo wir leiden, da leidest du mit. Niemals sind wir allein. Herr, und ich bitte dich einfach, dass du allen, die es brauchen, begegnest in ihrem Leid, in ihrem Schmerz, in ihrem Verlust, in ihrer Krankheit, in ihren Fragen, in ihren Zweifeln. Wir brauchen dich, Herr. So dringend. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, komm du und wirke unter uns. Amen. Okay.